Hallo Welt, das Thema der Woche, stärker mit Games, mit Nils Böhnke. Eigentlich machen wir diese Woche Urlaub und wir verzichten deshalb auch auf die Spielewoche und die Presseschau. Aber Tobi und ich haben vor einigen Wochen schon ein Gespräch geführt mit Nils Böhnke und freuen uns sehr, die Gelegenheit zu finden, euch dieses Gespräch zu kredenzen. Nils Böhnke ist Programmleiter der Initiative Stärker mit Games. Diese Initiative wird auch gefördert durch die Stiftung Digitale Spielekultur und er organisiert Bündnisse mit lokalen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, etwa Jugendhäuser, um dann in diesem Kontext Workshops und Camps anzubieten, Kinder und Jugendliche also an eine reflektierte Auseinandersetzung mit Computerspielen heranzuführen, aber auch sie dazu anzuhalten, eigene Spiele zu entwickeln. Das wird also ein eigenständiges Thema der Woche sein, welches wir euch heute hier präsentieren im Pixeldiskurs Episode 171. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Stärker mit Games ist das Thema unserer heutigen Sendung. Wir sprechen nämlich mit Nils Böhnke, der in Heidelberg Politikwissenschaft und VWL studiert hat und bei der Stiftung Digitale Spielekultur tätig ist. Er leitet dort das Projekt Stärker mit Games und ist heute hier, um mit uns darüber zu sprechen. Hallo Nils.
Hallo.
Was ist Stärker mit Games eigentlich? Kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben?
Stärker mit Games ist eine bundesweite Initiative im Rahmen von Kultur macht stark. Das ist ein Fördertanker des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Eins von 29 Programmen mit Fokus auf eben digitale Spielekultur. Und wir organisieren Workshops für vor allen Dingen bildungsbenachteiligte Kinder in der ganzen Republik. Und das jetzt erstmal 3 Jahre und dann anschließend eventuell nochmal 2 weitere Jahre.
Bildungsbenachteiligte, wie fasst ihr den Begriff da? Also an welche, also wie, welche Art von Kinder sind da quasi angesprochen?
Es gibt natürlich eine förderrechtliche Definition, die orientiert sich am Bildungsbericht 2016. Also da gibt es immer so 3 Kriterien. Das eine ist einmal Arbeitslosigkeit eines oder beider Elternteile, Sozialhilfeabhängigkeit oder bildungsferne Elternhäuser. Das ist dann ein bisschen schwammig und bleibt eigentlich auch sozusagen in der gesamten Förderrichtlinie dann leider ein bisschen schwammig. Man muss es dann ein bisschen mit Leben füllen. Letztlich geht es eben um Kinder, die an der kulturellen Teilhabe die nicht so sehr teilhaben können wie andere, die vielleicht in schwierigen Bezirken wohnen, Schulen besuchen, die jetzt nicht Gymnasium sind, in Berlin, Moabit, Neukölln, Gelsenkirchen. Also einfach Kinder, Jugendliche, die in irgendeiner Form eine Benachteiligung bei der Bildungskarriere haben.
Ist deine Einschätzung hier, dass die Bildungsarbeit in Bezug auf Games sich insbesondere für diese Kinder, ich will jetzt nicht sagen lohnt, aber insbesondere für diese Zielgruppe attraktiv ist?
Ja, also attraktiv auf jeden Fall, weil ich glaube, dass sozusagen so ein gewisser Habitus, was das Spielen angeht, da nochmal verstärkt vorkommt. Einfach weil, ich sag mal, in bildungsfernen Elternhäusern insbesondere sozusagen so der Fokus auf Hausaufgaben machen und Bildungsangebote wie Musik und Museen und so weiter ist nicht so ausgeprägt. Das heißt, die Kids haben relativ viel Freilauf und den verbringen sie dann eben mit Spielen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und diese Leidenschaft, die da nochmal vielleicht ein Stück ausgeprägter ist, die kann man einfach gut nutzen für dann die Kultur- und Bildungsarbeit.
Das heißt also, das Programm heißt ja Stärker mit Games und nicht Stärker ohne Games. Also ihr seid euch ist nicht daran gelegen, eben zu sagen, hier, liebe Kinder, liebe Jugendliche, ihr müsst mal weniger Screentime haben.
Nee, das war immer unser Ansatz, die Realität so anzunehmen, wie sie ist. Wir sind ja auch die Stiftung Digitale Spielekultur. Also ich kann es auch verraten, dass bei uns eigentlich jeder irgendwie auch privat zockt und da irgendwie auch eine Biografie hat. Also von der Seite her sind wir offen dafür. Es gehört zu dieser Gesellschaft dazu. Es geht letztlich nur darum, das sozusagen für den Bildungserfolg dieser Kinder und Jugendlichen irgendwie nutzbar zu machen. Und vielleicht mal eine Stunde Fortnite weniger pro Woche und dafür dann vielleicht ein bisschen mehr Reflexion über Fortnite, was vielleicht sonst so nicht passiert im Alltag.
Ist dann akzeptierende Jugendarbeit auch ein Schlagwort, was für euch ja ein Selbstverständnis wäre, oder fasst ihr das nochmal anders?
Nö, das ist so ziemlich das Schlagwort. Also die Realität, so wie sie sich da ergibt, nicht ablehnen, sondern annehmen und damit arbeiten.
Das heißt also, die Reflexion von Spielen spielt schon mal eine große Rolle. Also ihr spielt sowohl mit Kindern und Jugendlichen oder organisiert Maßnahmen, in denen Kinder und Jugendliche spielen können, aber Reflexion ist ein entscheidender Teil dieses Prozesses.
Ja, also was wir nicht wollen in den Workshops ist, ich formuliere es mal so, irgendwie betreutes Zocken, dass sie dann da letztlich das tun, was sie sonst auch tun, und dann sitzt vielleicht noch ein Medienpädagoge daneben und das war's dann auch. Es geht schon ein bisschen darum, sie aus dieser rein konsumierenden Haltung herauszuholen und irgendwie in einen aktiven Bezug zu dem Medium zu bringen. Das kann im besten Fall sein, dass sie ihr eigenes Spiel entwickeln oder dass sie Spiele modden, also dass sie tatsächlich auch diese Systeme aufbrechen, sich mit den Regeln auseinandersetzen. Das kann manchmal einfach sein, dass man sich zusammensetzt und darüber reflektiert, was das Spielen einem auslöst, wie die Monetarisierungssysteme funktionieren und welche Bedeutung sie für einen im Alltag haben.
Ich habe tatsächlich gerade daran denken müssen, wenn wir nochmal dieses Thema Modding und sozusagen das Öffnen der Blackbox ein bisschen nach hinten stellen, sondern die reine Reflexion des Spielens. Ich habe gemerkt, wenn ich Seminare gebe an der Uni, dann ist es oftmals so, dass die Studis, die natürlich alle auch, also nicht alle, aber viele sind mit Computerspielen bestens vertraut und bringen oftmals einen unheimlichen Enthusiasmus dann auch mit, über diese Spiele zu sprechen, über ihre Erfahrungen zu sprechen und auch darüber nachzudenken. Also diese Leidenschaft für das Spielen überträgt sich in die Reflexion des Spielens. Ist das etwas, was du auch beobachten kannst?
Auf jeden Fall. Es findet ein Generationenwechsel statt. Es wird ein Stück weit einfacher, sozusagen bei Studierendenassistenzen da jemanden zu finden, der das irgendwie auch mitbringt. Das ist auch wichtig, weil ich glaube, ein Großteil von dem, was man so braucht für die offene Kinder- und Jugendarbeit, aber wahrscheinlich auch für die schulische mit digitalen Spielen, kann man sich nicht einfach nur anlesen, sondern da muss man authentisch sein, man muss irgendwie auch selbst gespielt haben, man muss die Begriffe auf eine Art und Weise benutzen, die natürlich ist und nicht irgendwie, ich habe das Wort gehört, jetzt benutze ich das irgendwie, das durchschauen die sofort, also die Kinder und Jugendlichen haben dafür einen krassen Radar, auch für Lernspiele oder wenn wirklich das pädagogische Arc im Vordergrund stehen, das durchschauen auch bildungsbenachteiligte Kinder sofort und lehnen das dann ab. Also von der Seite her, da findet eine Veränderung statt und die hilft uns bei unserer Arbeit wahnsinnig.
Gibt es da vielleicht manchmal auch so eine Art Rollenwechsel? Also weil ich stelle mir das ja auch als Chance vor, wenn ich jetzt einen Jugendlichen da habe und der ist in einem Spiel also einfach wirklich stark oder weiß einfach viel Bescheid und kann dann im Endeffekt auch dem Pädagogen oder der Pädagogin einfach mal was zeigen und erklären. Also dann in eine also positive Rolle schlüpfen.
Genau, das ist doch das Beste, was man eigentlich so tun kann. Also egal in welcher Bildungsarbeit, ob nun Spiele oder irgendwas anderes, dass man diese Kinder und Jugendlichen, insbesondere, also Bildungsbenachteiligung ist einfach nochmal ein besonderes Thema oder eine besondere Herausforderung. Das sind oft Kinder und Jugendliche, die fühlen sich nicht besonders wirksam, haben nicht sehr viel Selbstvertrauen und sie in so eine Expertenrolle zu heben. Und sich da auch ganz neu zu entdecken, das ist eigentlich nur ein Vorteil. Und in der offenen Kinder- und Jugendarbeit funktioniert das meistens ganz gut. Die Medienpädagogen sind da entspannt genug. Dafür in der Schule, glaube ich, ist manchmal ein bisschen schwierig, so für Lehrer, die erstens im Alltag vielleicht nicht so den Umgang haben, aber die es auch aus diesem doch etwas hierarchischeren System Schule gewohnt sind, immer irgendwie in der Expertenrolle zu sein, immer der zu sein, der am Ende diesen Wissensvorsprung hat. Und den aufgeben zu müssen, ist im Schulischen dann schwierig. In der offenen Kinder- und Jugendarbeit klappt das eigentlich ganz gut. Und ich habe jetzt bisher keinen erlebt, der das dann nicht auch gefeiert hätte, wenn die auf einmal anfangen zu erzählen und da in so eine halbe Lehrer- oder Expertenrolle wenigstens überzugehen.
Wie findet da die Kooperation oder quasi die Durchführung von den Projekten in Schulen statt, wenn wir uns mal so eine Institution Schule rausgreifen als Kooperationspartner?
Letztlich immer außerschulisch oder außerunterrichtlich, weil es ist ein Bundesprogramm und es gilt das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern. Das heißt, wir dürfen nicht irgendwie in einem schulischen Rahmen stattfinden. Also es kann jetzt nicht irgendwie Schulunterricht ersetzen, sondern ist dann immer irgendwie ein Nachmittagsangebot. Das ist manchmal bei Schulen schwierig an der Stelle. Erstens, weil das so als Systemschule nochmal ein bisschen verschlossener ist, durchgetakteter, weil es da strengere Vorgaben gibt, weil Lehrer ohnehin schon sozusagen da am Rande ihrer Kräfte und ihrer Zeit sind und jetzt nicht einfach mal noch on top zusätzlichen Nachmittagsworkshop irgendwie mit organisieren, auch wenn wir da unsere Honorarkräfte reinbringen letztlich. Irgendwer muss es ja organisieren. Das fällt denen dann ein bisschen schwer. Aber wenn da was stattfindet, dann sind wir eher so im Nachmittagsbereich oder die organisieren sozusagen einen Mobilisierungsworkshop dann für die Ferien und dann ist es wieder in einem Jugendclub.
Inwiefern gibt es dann vielleicht noch so einen positiven Nebeneffekt, dass Lehrer und Lehrerinnen auch noch mal was über Games lernen, auch vielleicht in hohem Alter, wo es vielleicht den Zugang nicht so gab, dass da auch Lehrer am Ende sagen, ah, okay, jetzt verstehe ich das mit diesem Fortnite und so irgendwie besser und weiß, was meine Schüler da eigentlich immer erzählen. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht?
Was immer passiert ist, wenn man sie sozusagen so ein bisschen damit konfrontiert und vor allen Dingen auch mit erfolgreichen Workshops, zum Beispiel zum Thema Fortnite, dass sie dann nochmal einfach entspannter werden. Also ich habe immer das Gefühl, dass es so, weil sie es so aus der Entfernung betrachten und dann, weiß ich nicht, in welchen Facebook-Foren oder sonst wo und sich dann untereinander und ganz viel hören sagen, dass sie dann ganz schlimme Vorstellungen haben und sie sehen sich ja dann auch nur diese Bilder an. Und wenn man Spiele sozusagen aus einer reinen passiven Beobachterposition erlebt, dann glaubt man und dann sozusagen darauf schließen möchte, was da im Kopf passiert, dann muss man zu einem Fehlurteil kommen, weil man da nicht versteht, dass der Spieler in der Regel in so einer taktischen Situation ist. Und dass es nicht darum geht, irgendwie, dass er das Blut spritzt oder so. Und da findet dann meistens schon eine Veränderung statt. Aber man kriegt es auch nicht immer mit. Schule ist letztlich dann so auch irgendwie eine Blackbox. Man hat mit einem Lehrer zu tun oder mit einem Sozialarbeiter oder so ein bisschen mit dem Rektor. Aber das ganze Lehrerkollegium, dieses große Organ, das bleibt einem so ein bisschen verborgen. Und wenn dann mal was nicht klappt, dann erfährt man in der Regel auch nicht so richtig, warum. Und dann kann man nur vermuten, dass es vielleicht an ein, zwei Lehrern hing oder dass dann Eltern irgendwie sich dagegen gestemmt haben. Aber das sind pure Vermutungen.
Genau, ich würde jetzt vielleicht noch mal kurz in die Rolle des Kindes schlüpfen. Also ich spiele das jetzt nicht nach, aber also aus dieser Perspektive gedacht. Ich gehe jetzt auf irgendeine Schule und dann sehe ich ja wahrscheinlich irgendwelche Hinweise, irgendwelche Werbematerialien für diesen außerschulischen, meinetwegen eines Fortnite-Workshops, der dann stattfindet. Und dann gehe ich da einfach hin. Was erwartet mich da?
Einfach hin geht man nicht, brauchen gewisse Sicherheiten. Man meldet sich da meistens erstmal irgendwo an. Irgendein Lehrer, der sich zuständig fühlt, oder der Rektor oder Sozialarbeiterin. Und was man dann da erwartet, das ist unterschiedlich, hängt davon ab, was die Bündnispartner vor Ort, also die Schule und dann noch ein zweiter und unsere Honorarkräfte miteinander ausknobeln. Und weil die Medienpädagogen, also unsere Freiberufler, weil die so heterogen sind, also da gibt es ja kein standardisiertes Konzept so richtig, dass ich sagen könnte, irgendwie können alle genau das oder genau das, ist das immer ein bisschen anders. In der Regel sind es Game Design Workshops, was wir durchführen. Ich würde sagen, das sind so 80% unserer Workshops. Und auch das ist unterschiedlich. Also erstens, was die Software angeht, also die einen arbeiten mit Scratch, die nächsten mit Kodo, dann wieder mit Construct, ein paar mit Unity oder mit Bloxels, andere nur analog, die machen Brett- und Kartenspiele. Und standardmäßig gibt es dann erstmal eine Einführung, beziehungsweise erstmal so Genrekunde. Dann werden die Kinder, Jugendlichen danach befragt, was für Genres kennen sie, was spielen sie in dem Alltag. Das ist ja wahnsinnig wichtig, da erstmal für die Medienpädagogen herauszufinden, was haben die so für einen Horizont, was haben die für Erfahrungen, die aber auch einfach abzuholen. Und da nicht denen irgendetwas vorzusetzen oder aufzuoktroyieren oder zu sagen, ihr macht jetzt irgendwie ein Rundenstrategiespiel. Naja, das wird nicht funktionieren mit Kids, die vielleicht nur Fortnite gespielt haben. Also ein bisschen Genrekunde. Anschließend steigt man dann so ein bisschen in Spiele ein, guckt sich die an, analysiert die. Und dann kriegen die so das Handwerkszeug so ein bisschen, um selber Spiele entwickeln zu können mit der entsprechenden Software. Und dann das Klassische. Dann fangen die erstmal an, auf dem Blatt Papier sich zurechtzuruckeln, was sie da eigentlich machen möchten, ein kleines Konzept zu entwickeln. Und irgendwann geht's dann an den Computer. Meistens sind sie erstmal nur am Computer, weil sie die Konzeptphase natürlich direkt überspringen möchten, wenn sie da so eine bunte Tastatur sehen und irgendwie einen Gaming-Laptop. Und fangen dann erstmal an zu machen. Das ist dann natürlich noch nicht der erste Wurf irgendwie, das funktioniert dann alles noch nicht. Das ist, glaube ich, so die wichtigste Erfahrung, die sie dann so im Rahmen von, also ein Ferienworkshop dauert bis zu 5 Tage, die sie machen, dass es nicht sofort funktioniert, sondern 2-3 Tage lang sind dann Trial and Error. Rumprobieren, Iteration, neu machen, testen, nachjustieren, wieder testen und so weiter und so fort. Und am Ende kommt dann manchmal so ein ganz kleines, aber oft sehr persönliches Spiel bei rum.
Also so eine Art eigentlich Mini, eigentlich ist es ja gar nicht mal so Mini, ein Game Jam ähnlich eigentlich, ja. nur ohne Voraussetzung, weil ich muss ja als Kind tatsächlich abholen, sagtest du, ich muss ja in der Situation sein, dass ich jetzt nicht merke, okay, also ich habe jetzt irgendwie mal eine Woche, in der ich einigermaßen frei habe von Schule und anderen irgendwie Verpflichtungen, will eigentlich gerne die ganze Zeit irgendwie mich entspannen und so, dann will ich natürlich nicht zu einem Workshop gehen, in dem ich das Gefühl habe, okay, ich mache jetzt eigentlich genau das, was ich in der Schule auch mache. Also so ein Workshop irgendwie in den schulischen Alltag zu integrieren, wäre wahrscheinlich verdammt schwierig.
Ja.
Weil man dann nämlich irgendwie es ist wahrscheinlich tatsächlich gerahmt als außerschulisches Projekt attraktiver und spannender für die Kinder.
Natürlich, also einfach von diesem Ort Schule auch mal wegzukommen. Aber es kann auch in der Schule stattfinden, das funktioniert auch. Also wir hatten auch Workshops dann in den Ferien in den Schulen. Braucht man nur einen Hausmeister, der freundlich genug ist, dann aufzuschließen. Ein Lehrer, der dann sozusagen sagt, okay, ich betreue das auch noch in den Ferien. Und da mache ich den Lehrern keinen Vorwurf, die haben im Schulalltag genug zu tun und brauchen die Ferien dann entweder um zu entspannen oder auch mal selber was vorzubereiten oder nachzubereiten. Aber auch das klappt dann. Dann erleben sie den Ort Schule auch mal ganz anders. Das Entscheidende ist ja, dass wir denen nicht sagen, ihr macht jetzt das und das, sondern es geht hier ganz grob um Spielentwicklung, aber welche Software, das gehen wir so ein bisschen vor, aber welches Spiel das genau sein soll, welches Thema, welche Inhalte, ob es ein Jump'n'Run ist oder irgendwie Shooter oder ein Plattformer, ein ganz klassischer, oder einfach ein Puzzlespiel oder irgendwie ein Text-Adventure, das überlassen wir komplett euch. Und das erleben Sie in der Schule jetzt in der Regel nicht so.
Du sagtest gerade Shooter, gibt es denn da, also da, es gibt ja sicherlich Grenzen, wo ihr sagen würdet, also überleg dir nochmal gründlich, ob du das wirklich so machen möchtest als Spiel.
Klar, das Thema, also Deutschland ist einfach ein Spezialfall. Wir hatten den Höhepunkt der Debatte um Killerspiele 2007, 2009, aber es kommt trotzdem immer wieder hoch, immer wieder dann, wenn irgendwas passiert. Das ist einfach nicht schwierig, einfach schwierig, und man muss sozusagen da auch die Peripherie mitdenken, die Eltern, die Lehrer, die das anders wahrnehmen, die glauben, da passiert was anderes im Kopf, als es wahrscheinlich dann passiert, zumindest wenn man so den Studien, die da im Umlauf sind, Glauben schenken kann. Und dann muss man gucken, wie man damit umgeht, weil die Kinder und Jugendlichen spielen ja Fortnite trotzdem und die Shooter. Also da braucht man sich nichts vormachen. Die kommen da trotzdem ran und spielen es in dem Alltag. Also muss man damit auf jeden Fall arbeiten und kann jetzt nicht einfach so tun, als würde das nicht passieren. Was wir dann machen, ist, dass wir schon manchmal dann vorgeben, naja, Shooter hier entwickeln nicht oder arbeitet irgendwie kreativ damit. Also dass schon die Mechanik vielleicht, eine Shooter-Mechanik vorkommt, aber eben jetzt nicht so das klassische Schießen. Also wir hatten ein Feriencamp in Neuruppin zum Thema Theodor Fontane tatsächlich. Und wir hatten da so eine Jungsgruppe, 5, die haben halt auch nur Fortnite gespielt. Die kannten, glaube ich, auch nichts anderes. Die waren auch in der Genrekunde, konnten sie nichts anderes benennen, außer Shooter und Third-Person-Shooter. Und die wollten dann natürlich, weil sie nichts anderes kennen, auch einen Shooter machen. Und haben sich dann John Mannert, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Ballade von Theodor Fontane rausgenommen. John Mannert ist so ein Dampferfahrer, der Dampfer brennt, so ein Raddampfer, und er führt den sozusagen zur Küste und rettet die Passagiere, aber er selbst sozusagen geht dabei drauf. Und in dem Spiel müssen sie dann Feuerteufel, die auf John Mannert, das ist die Figur, die man steuert, zukommen, die muss man dann mit Wasser bekämpfen. Also da ist eine gewisse Shooter-Mechanik drin, ohne dass man da jetzt irgendwie auf irgendjemanden schießt.
Ja, genau. Das wäre dann so eine Möglichkeit, das irgendwie produktiv zu wenden. Und mein Gedanke war dabei ja auch, dass, weil du gerade auch davon sprachst, das ist dann eine Gruppe von 5 Personen, dass man natürlich sich vor Augen halten muss, vielleicht, dass da ein ganz starkes projektorientiertes Lernen stattfindet, was ja weit über, ich sag mal, Gaming Literacy und Verständnis für Game Design hinausgeht, weil man sich in der Gruppe irgendwie organisieren muss, man muss sich irgendwie einig werden darüber, was man eigentlich machen möchte, man muss an einem Strang ziehen, an unterschiedlichen Bereichen arbeiten, aber dennoch zusammen. Das sind ja durchaus einige auch wichtige, ich sag mal, wie sagt man so schön, Soft Skills, die irgendwie damit einhergehen.
Ja, berufliche Kernkompetenzen oder einfach gesellschaftliche Kernkompetenzen. Also es ist jetzt nicht mehr nur Beruf, sondern auch im Alltag muss man ja irgendwie in der Lage sein, sozusagen, wenn man mit anderen Menschen eventuell hier und da eine gemeinsame Idee zu formulieren und über Unterschiede auch mal hinwegzukommen, ohne dass es gleich in Streit ausartet oder dass man sich irgendwie in Kleinstgruppen aufteilt, das ist eine Kompetenz, die so wichtig ist, wenn es um Teilhabe geht, wenn es um Erfolg geht. Leider schwer zu vermitteln, wenn man am Ende nur dieses Spiel sieht, weil die meisten dann diesen Prozess sozusagen nicht gesehen haben. Aber der Prozess ist bei den Workshops das Eigentliche. Also wenn dabei was richtig Gutes entsteht, ist das wunderbar, kann man auch was präsentieren für die Pädagogen und auch für mich, ist das Wichtigste der Prozess. Und da passiert einfach eine ganze Menge bei denen.
Bei den Veranstaltungen habe ich mich noch gefragt, ob es auch Angebote gibt und wenn nicht, wo zum Beispiel Elternteile auch mit dazukommen. Also ich kenne es zum Beispiel aus der geschlechtersensiblen Jungenarbeit, dass man zum Beispiel auch mal, also kann man natürlich kritisch diskutieren, aber zum Beispiel Vater-Sohn-Tage gibt und solche Sachen oder auch andere Events, wo man sagt, man nimmt die Eltern quasi mit ins Boot und darüber lernen sich zum Beispiel Eltern und Kind nochmal anders kennen, darüber, dass man zum Beispiel dann gemeinsam auch mal eine Runde Fortnite spielt.
Ja, die Idee hatten wir und das würden wir auch gerne. Also es gibt klassische Elternabende, die man durchführen kann im Rahmen von so einem Bündnis. Das ist aber tatsächlich nicht so leicht, weil wir hier und da gemerkt haben, dass die überhaupt gar kein Interesse daran haben und nicht kommen. Dass sie ihre Kids zwar irgendwo hinschicken, aber dann selbst sich nicht dafür zu interessieren scheinen, was da eigentlich dann passiert ist und sich die Ergebnisse anzuschauen. Also generalisieren möchte ich das nicht. Ich habe auch schon komplett anderes erlebt, dass dann also irgendwie Verwandte und Eltern zu so einem Präsentationstag und sich dann von ihren stolzen Kindern da die Ergebnisse haben zeigen lassen und dass man dann ganz viel darüber gesprochen hat und so weiter. Aber ich habe eben doch das komplette Gegenteil erlebt. Also Eltern, die irgendwo noch maximal passiv waren.
Und das da. Ja. Das ist ja irgendwie schade und kontraproduktiv irgendwie auch, weil ich stelle mir das dann so vor, wenn ich jetzt, ich denke wieder aus der Perspektive des Kindes, da irgendwie 5 Tage vielleicht dann irgendwie noch mit anderen Leuten an so einem Spiel gearbeitet habe und habe dann so ein, ich muss irgendwie mit Wasser auf Feuerwesen inspiriert von einer Fontane-Geschichte schießen und bin dann vielleicht auch irgendwie relativ stolz auf das, was ich da irgendwie vorgebracht habe. Und dann sind aber irgendwie meine Eltern, die dann sagen so, ja, das ist ja alles irgendwie so, ne, da ist dann irgendwie doch so dieses Stigma vielleicht des Spieles, des Nicht-Ernsten, des Kindlichen irgendwie, was damit mit einhergeht, dass ich merke, das ist für meine Eltern irgendwie jetzt kein Achievement.
Ja, das lässt sich aber echt nur schwer beurteilen, weil ich da auch nur in zweiter Reihe sitze. Ich höre es aber auch teilweise von den Jugendzentren, dass die bei 2/3 der Kindern nie die Eltern oder Verwandten kennengelernt haben. Das heißt, die waren nicht einmal dort vor Ort. Und ich meine jetzt nicht nur das Projekt, ich meine ganz generell, das ist schon ein starkes Stück. Also ich würde schon wissen wollen, wo mein Sohn, meine Tochter am Nachmittag irgendwie 3-4 Stunden ist, was da für Leute sind und was da passiert. Kann man sich nicht vorstellen. Das hat einfach ein Stück weit mit dieser Zielgruppe zu tun eventuell. Gibt das vielleicht aber auch bei, ist vielleicht nicht mal zielgruppenabhängig, ich weiß es nicht. Gibt ja auch diese berühmte Wohlstandsverwahrlosung. Also das kann auch Kinder aus den gehobenen Milieus sozusagen betreffen. Ist schwer einzuschätzen. Also woran das liegt, im ländlichen Raum kann es manchmal auch einfach die Entfernung sein, dass sich die Eltern einfach nicht auf den Weg machen wollen. Das kann aber auch genau andersherum sein, dass da die Verbindungen im Dorf so gut sind, dass sie eh schon Bescheid wissen und vielleicht deswegen zu dem Termin nicht kommen. Ich kann echt nur spekulieren. Schade ist es in jedem Fall. Vor allen Dingen für die Kinder und Jugendlichen.
Genau, es wäre dann ja idealerweise so, dass man annehmen könnte, dass ebenso wie man vielleicht als Elternteil zu einem wichtigen Fußballspiel zum Beispiel kommt, wenn das Kind ein wichtiges Fußballspiel hat oder so, oder eine Theateraufführung, was auch immer es sein mag, dass man dann vielleicht auch so zu so einem Präsentationstag hingeht und Games eben wirklich auch versteht als eine wichtige Form der kulturellen Beteiligung und auch des persönlichen Ausdrucks, weil du sagtest ja auch, dass die Spiele mitunter sehr persönliche Spiele sind.
Genau. Das kann letztlich einfach so ein Generationending sein, oder dass sie nicht so richtig verstehen, was passiert da, dass sie glauben, da wird eh nur gespielt, warum soll ich denn da jetzt nochmal hinkommen und mir das anschauen? Machen sie ja zu Hause auch schon und ich sehe es sozusagen, wenn ich am Kinderzimmer vorbeigehe. Aber da entstehen halt teilweise, persönlich ist gut, das ist teilweise schon hier und da erschütternd. Also wir hatten jetzt einen Workshop im Saarland mit Kindern und Jugendlichen aus Jugendheim im Grunde genommen. Und da hat der Junge ein Spiel entwickelt, wo die Mutter kurz nach der Geburt gestorben ist und der Vater schreit den ganzen Tag. Aber es hat er darauf bestanden, ist nicht autobiografisch. Glaubt man da natürlich nicht wirklich. Die wissen jetzt nicht, ob er vorher sich sozusagen damit schon mal so auseinandersetzen konnte. Aber das ist für die vielleicht auch ein Weg, sich mit ihrem Alltag und mit ihrer Situation auf irgendeine Art und Weise auseinanderzusetzen. Hat er auch eine ganz spannende Art zu schreiben. Also war so ein Text-Adventure. Wirkte halt wie so ein moderner Roman, wo der einfach so dahin plätschert, wo so jemand einfach sozusagen wie so ein Stream of Consciousness, also einfach so die Gedanken, die so fließen und man kann die so mitlesen und ab und zu noch eine Entscheidung treffen, wie es so weitergehen soll. Sehr spannend.
Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr großartigen Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, sich dann auch auszudrücken. Und ich glaube aber da, wo die Eltern dann vielleicht die Anerkennung nicht zeigen, dass ihr eine ganz wichtige Rolle oder die Medienpädagogen vor Ort noch eine ganz wichtige Rolle einnehmen, weil sie dann ja wahrscheinlich, davon würde ich jetzt einfach mal ausgeben, die entsprechende Anerkennung dann auch signalisieren, Interesse zeigen, auch ja quasi starke Partner, gerade darüber, dass es ja vielleicht irgendwie Mitte-20-jährige Studierende oder Pädagogen, Erzieher, wie auch immer, sind, die für die Kinder dann auch einfach irgendwie dann tatsächlich auch eine Stärkung darstellen und die dann auch stark machen.
Das ist die Hoffnung. Das ist natürlich immer so, es sind Projekte. Projekte haben ein Anfangsdatum und ein Enddatum. Die Leute sind nicht kontinuierlich da. Ferienworkshop ist nach 5 Tagen einfach mal vorbei. Und selbst wenn es jetzt ein Kursformat ist, dann dauert das ein halbes Jahr, ist einmal an einem Nachmittag in der Woche. Das kann natürlich jetzt, das sind keine Bezugspersonen. die Medienpädagogen. Also dafür ist der Kontakt an der Stelle einfach zu kurz. Also damit sich der Kinder, Jugendliche so voll öffnen und anvertrauen, das dauert ja teilweise Jahre, bis sie soweit sind. Das kann man nicht leisten, aber was man leisten kann, ist ihnen wenigstens so ein bisschen so ein Instrumentarium. Ich meine jetzt nicht nur die Software, sondern ich meine sozusagen auch so die Soft Skills so ein bisschen angedeihen zu lassen, dass sie da noch mehr draus machen können und vor allen Dingen ist auch ein Stück weit den Institutionen vor Ort mitzugeben. Also das ist auch immer unser Wunsch, dass die sich da maximal involvieren, dass die Assistenzen, wenn es möglich ist, sozusagen dort aus dem Raum kommen oder vielleicht schon irgendwie dort freie Mitarbeiter sind, damit die sich das auch aneignen können und dann sozusagen ihr Instrumentarium auch nochmal erweitern können.
Mich würde vielleicht auch noch so ein bisschen hin zum Abschluss gehend so ein paar, also jetzt nicht Statements, O-Töne, aber vielleicht so Eindrücke von den Kindern und Jugendlichen. Also was vielleicht, dass man die nochmal so ein Stück weit über deine Stimme jetzt zu Wort kommen lässt, was die vielleicht so mal gesagt haben, ob es toll war oder was sie gelernt haben. Also jetzt nicht so diese Evaluationsstatistik, das würde ich jetzt aussparen, sondern eher, was sagen die?
Sind häufig überrascht. Ich kann jetzt niemanden hier zitieren oder paraphrasieren, sondern das jetzt sozusagen verdichtet. Sind immer überrascht, wie viel sie dann doch können, weil viele, insbesondere bei den Bildungsbenachteiligten, das ist eine besondere Gruppe und ich habe auch das Gefühl, dass viele Medienpädagogen mit denen noch nicht so gearbeitet haben. Die sind herausfordernd. Die haben teilweise eine Konzentrationsspanne von 5 Minuten. Und dann muss man sie schon wieder abholen. Man kann mit denen jetzt keine großen Spielkonzepte, sondern muss man sehr, sehr basal anfangen. Die kennen nicht viele Genres und haben vor allen Dingen ganz wenig Selbstvertrauen. Das haben sie einfach nicht gelernt. Schule ist für sie ein Ort, eher in der Regel als Ort des Scheiterns, des persönlichen Scheiterns erleben. Und Bildung kommt entweder sozusagen so in der Familienbiografie nicht so richtig vor, hat keinen richtigen Wert oder ist irgendwie was Fremdes, das machen die anderen. Und damit habe ich nichts zu tun. Und ich bin schon gar nicht selbst irgendwie Künstler oder Kulturschaffender. Und da lernen sie zum ersten Mal, dass sie das sind, dass sie ganz viel kreatives Potenzial haben, dass sie auch eine Story haben, dass sie was zu sagen haben, dass sie Ideen haben und die haben sie immer. Das ist der Wahnsinn. Also man merkt auch so einen Bruch bei den Kindern und Jugendlichen ab dem Alter, wo die Zensuren kommen. Also da hat man Grundschüler, die bei dem plätschert es noch aus dem Kopf, die jede Idee wird vorgetragen und in dem Moment, so ab dem Alter, wo die Zensuren kommen, wo sie bewertet werden, werden die auf einmal stiller. Und dieses Stummsein, das muss man erstmal wieder so ein bisschen aufbrechen. Und das schaffen wir hoffentlich mit den Workshops. Also das kriegt man auch so einfach mit und dass sie dann sagen, ich hole mir die Software, ist ja oft nicht so teuer oder häufig sogar kostenlos und dann machen sie zu Hause weiter. Wir hatten auch Eltern, die dann uns eine Mail geschrieben haben, gefragt haben, wo kriege ich denn das her? Der möchte das jetzt auch zu Hause machen. Das ist wunderbar.
Ja, in der Tat, wenn ich jetzt in der Situation bin, ich höre jetzt dieses Interview und denke mir jetzt, ich bin zufälligerweise meinetwegen Leiter von einer Jugendeinrichtung oder irgendwie sowas in der Art und mich würde das total interessieren, so einen Ferienworkshop in Kooperation mit euch zu organisieren. Wie gehe ich denn dann vor? Wo kann ich mich hinwenden? Was kann ich tun?
Man kann sich direkt an mich wenden. Das Schöne ist, dass man bei der Initiative Stärker mit Games, man muss keinen Antrag stellen, man muss kein Konzept ausarbeiten, sondern man kann mich erstmal anrufen, mir eine Mail schreiben, wenn man sich noch nicht ganz sicher ist. Und spätestens dann, wenn man sich sichert, dass man es machen möchte und wenn man auch das Gefühl hat, man passt von der Zielgruppe her und kann das auch einigermaßen plausibel darstellen, weil das brauchen wir immer. Das ist immer ein Förderprogramm, wir brauchen immer alles schriftlich. Und man hat auch schon den zweiten Kooperationspartner, weil man braucht auf lokaler Ebene immer zwei und dann eben die Stiftung als dritten. Dann stellt man eine Interessensbekundung, das geht über unsere Website, das ist ein Webformular.
Das wäre dann auf stärkermitgames.de, wo natürlich auch ihr, liebe Leute da draußen an den Empfangsgeräten, euch weiter informieren könnt über die Initiative. Lieber Nils, vielen herzlichen Dank für deine Eindrücke.
Ich danke euch.
Und an euch, liebe Leute da draußen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Der Pixel-Diskurs ist kostenfrei und soll auch kostenfrei bleiben. Wenn ihr uns unterstützen möchtet bei diesem hehren Ziel, dann könnt ihr auf pixeldiskurs.de gehen. Da findet ihr einen Unterstütze-uns-Button, der bringt euch auf unsere Steady-Kampagne. Wir streben gegenwärtig unserem ersten Ziel entgegen, das wären 100 Euro pro Monat. Mit diesen 100 Euro möchten wir Serverkosten bezahlen, dann und wann mal Reisekosten, Equipment, Anschaffungen, solche Dinge. Es geht uns also im Grunde darum, den Pixel-Diskurs-Podcast sozusagen selbstständig aus sich heraus zu finanzieren. Eure Unterstützung ist uns natürlich Gold wert. Außerdem könnt ihr uns gerne abonnieren, bewerten und auch rezensieren auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ihr könnt uns gerne eure Kommentare und Fragen dalassen auf pixeldiskurs.de natürlich, aber auch gerne per Mail an simon@pixeldiskurs.de. Und natürlich, wenn ihr uns einfach, ich sag mal, niedrigschwellig unterstützen möchtet, dann ist uns ein Like oder ein Teilen von euch in den sozialen Netzwerken auch enorm viel wert. Auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram sind wir. Ihr könnt uns also nicht verfehlen. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt eine schöne Woche und bis dann.